del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Thomas Rettig und ich freue mich heute wieder für euch da zu sein hier bei Radio Depressione. Ich bin heute unterwegs für euch, also es wird wieder eine Sendung live on tape, also ungeschnitten. Ich bin im wunderschönen Harz in Elbingerode heute für euch unterwegs. Herrlicher Schnee, Schneeverwehung, es schneit, es ist schön knackig kühl. Und ich habe eine Einladung bekommen hier nach Elbingerode bei dem ehemaligen evangelischen Pfarrer, der Herr Hüfgen, der jetzt im wohlverdienten Ruhestand ist, aber wie das eben so ist, man möchte ja auch gerne irgendwie immer irgendwas tun, in Bewegung bleiben. Und ja, hier gibt es ein schönes Konzept, hat er sich einfallen lassen in seinem Wohnhaus, in Absprache mit seiner Frau. Und das Ganze nennt sich freiraum-harz.com. Also das ist die Internetadresse, wo ihr das finden könnt, wo ihr mal recherchieren könnt. Es ist eine total spannende, interessante Sache, was ich dort gelesen habe. Und da bin ich natürlich jetzt auch mal gespannt, wenn ich jetzt hier gleich meinen Termin wahrnehme. Und ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, in Elbingerode und klingle hier mal. Wo muss ich klingeln? Ich glaube hier. Ja, mal gucken, ob der Hüfgen da ist. Termin haben wir ja. Hallöchen.
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Hüfgen.
Herzlich willkommen im Oberharz.
Ja. Oberharz, ist das hier schon? Ja.
Das nennt sich schon Oberharz.
Ah ja, genau. Schön. Ein Hirschgeweih. Sehr schön.
Bitte treten Sie näher.
Ja, danke schön.
Oh. Platz nehmen wir.
Ja.
Ein Arbeitszimmer vielleicht.
Achso, hier, das ist hier so ein Therapiezimmer. Okay, hier ist ein Arbeitszimmer.
Ja, das ist hier gleich schon das Herzstück, der Behandlungsraum, ja, wo wir die Wellness-Angebote machen.
Okay, und was bieten Sie hier so an oder was kann man hier machen? Ja, sieht ja schon sehr professionell aus, wenn ich Ihnen...
Ja, es ist schon professionell auch gedacht, aber die Leute, die hierher kommen, um in ihren Freiraum zu gestalten, sollen eben nicht nur die Möglichkeit haben, etwas mit dem Kopf zu tun, sondern auch mit dem Körper zu erleben. Und da ist diese Wellnessmassage und die Fußpflege sozusagen ein Anhängsel zu dem eigentlichen Anliegen, dass Leute hier im Freiraum reden wollen. Und das ist hier der Raum, wo geredet wird,
unser ja.
Büro, wo wir hier Platz nehmen können. Und wenn Leute ein Anliegen haben und hier miteinander reden über dies und das, über Gott und die Welt, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Leute sagen, oh ja, ich hätte so gerne mal eine Fußmassage oder ich hätte gerne mal eine Fußpflege oder eine Rückenmassage. Und dann wird das hier auch angeboten.
Und das machen Sie selber?
Ja. Ich bin zertifizierter Fußfachpfleger, zertifizierter Wellnessmasseur und Suchtberater und Therapeut.
Und Seelsorger, glaube ich, auch, ne?
Genau, das bringt meinen Beruf sozusagen inklusive mit sich. Ich bin evangelischer Pfarrer im Ruhestand und habe durch meine 40-jährige Dienstzeit auch einiges an Seelsorgeerfahrung.
Puh, Riesenrepertoire. Ich habe ja draußen schon die Adresse, die Internetadresse durchgegeben, dass die Menschen sich einfach auch mal schon mal belesen können, was ist Freiraum, was steckt dahinter, was könnte da sein. Und also es ist sehr vielfältig, also sehr, sehr, also ich bin begeistert erstmal, so eine Alternative zu haben, um vielleicht nicht unbedingt in eine Klinik zu gehen oder gehen zu müssen. Und ich finde das total interessant und spannend, wie kreativ Sie doch jetzt hier waren, aus, sicherlich aus Ihrer Erfahrung heraus, um so etwas zu kreieren. Ich habe gesagt, es ist Ihr, Sie wohnen auch hier in diesem Haus.
Das ist unser Wohnhaus. Mit meiner Frau zusammen wohnen wir hier. Wir haben 6 Kinder und seitdem unsere Kinder aus dem Haus sind, merken wir, dass wir Möglichkeiten haben, Freiräume zu gestalten. Und die Kinder kommen ab und zu noch mal nach Hause, aber inzwischen sind Räume da, wo wir sagen, wir können das, was wir Gutes jetzt zur Verfügung haben, auch Leuten, die bedürftig sind, zur Verfügung stellen. Und wenn jemand ausgebrannt ist oder verspannt ist oder sorgenvoll oder gestresst ist, dann braucht er einfach einen Freiraum. Und den heutzutage zu finden, ist gar nicht so einfach. Und da wollte ich einfach ein Angebot machen.
Sie sagten gerade, also einen Freiraum zu finden. Es ist ja auch, man muss ja auch wahrscheinlich auch erstmal das Verständnis haben, ich mache jetzt hier keinen Urlaub, sondern ich brauche einen Freiraum. Ich brauche einfach mal Zeit für mich. Und ich selber stelle das fest bei den Menschen, die beschäftigen sich zu wenig mit sich, finde ich.
Ja, das ist tatsächlich ein Grundübel, will ich nicht sagen, aber es ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt, dass man das, was mein Körper oder meine Seele mir sagt, immer wegdrücke durch irgendwelche Aktivitäten. Und wenn jemand an diesen Punkt mal gekommen ist und gesagt hat, ich habe es satt, alles immer wegdrücken zu müssen, dann sucht man solche Räume. Und dann findet man entweder nur eine offizielle 6-monatige Therapie oder eine ambulante Therapie mit kostenpflichtiger was weiß ich, hier Bezahlung. Und das möchten manche nicht. Und ich glaube, dass da eine Lücke ist, wo Leute sagen, ich brauche einfach jemanden zum Zuhören. Ich brauche jemanden, der mir meine Außenperspektive gibt zu meiner Situation. Und um nochmal neuen Fuß zu fassen, sich selbst neu wahrzunehmen. Und dazu, denke ich, ist so ein Freiraum ganz nützlich.
Ja, also mir geht es ja auch so, ich oder so wird es vielen Menschen gehen, man kennt viele Menschen, ja, aber wenn es so an gewisse Themen geht, die einfach auch sehr tief in die Seele reingehen, das möchte ich auch nicht jedem erzählen. Und ich denke mal, da ist man ja bei Ihnen mit Ihrer Erfahrung, glaube ich, richtig. Sie hören zu, Sie haben Erfahrung in den Bereichen. Das finde ich sehr spannend. Und Sie sagen da jetzt bestimmt gleich was dazu.
Ja, also aus meiner Sicht sind zwei Dinge unabdingbar für so ein Freiraumprojekt. Das erste ist eine weitestgehende Offenheit, was die Themen betrifft, die hier zur Sprache kommen. Und keine Regression im Sinne, über sowas rede ich nicht oder sowas kommt mir hier nicht unter oder so.
Ja.
Und der zweite Punkt ist etwas, das kann man zwar sagen, aber da muss man natürlich auch einen Vertrauensvorschuss erwarten, das ist die absolute Verschwiegenheit. Dass jemand sich sicher sein kann, das, was ich hier sage, kommt nirgendwo weiter an. Da kommt es mir zu Pass, dass ich als Pfarrer sozusagen vereidigt bin zum Schweigen und das Beichtgeheimnis jetzt im beruflichen Sinne gesehen mir da in die Karten spielt und jemand weiß, also das ist mindestens der ist einer, der die Klappe hält und wo ich sicher sein kann, das wird nicht morgen am schwarzen Brett irgendwo hängen, was ich hier sage. Also das sind zwei sehr wichtige Bedingungen, die Sie da ansprechen, dass einmal eine Offenheit in der Thematik und dann aber auch eine Durchschaubarkeit in den Rahmenbedingungen da ist. Und eine richtige Rahmenbedingung ist die absolute Verschwiegenheit.
Also ich kenne das ja aus dem Bereich der Selbsthilfe, ja, dass dort halt einfach das, was dort drinne gesprochen wird, was dort drinne geredet wird, das ist sehr intim. Es ist natürlich auch, ich habe selber mal eine gegründet, die gibt es heute noch, ich bin zwar nicht mehr dabei mehr, aber die Gruppe gibt es noch, auch sehr schön. Und ich habe aber gesagt, Paragraph 1 hier ist, das, was hier drinne gesagt wird, bleibt auch hier drinne. Es ist einmal was passiert unter jungen Menschen, die eine hat dann, die hat da was erfahren und wie das eben in so einem Ort ist, die hat das draußen rumgeplautzt, da war ein Riesending, das geht gar nicht, ja, und das finde ich hier schön, dass man hierher kommen kann, dass man hier reden kann, sicherlich nach einem Vorgespräch, da kommen wir aber gleich noch dazu.
Ja,
ich meine, es muss ja für beide Seiten passen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ich will jetzt hier nur, es muss ja auch für Sie passen, ja, denke ich mal.
Das ist für mich der Punkt, Leute, die jetzt so weit sind, dass sie sagen, ich will jetzt diesen Freiraum hier mal in Anspruch nehmen, den ich da gefunden habe. Da gibt es also die Möglichkeit, sich dann hier anzumelden über eine angebotene E-Mail-Adresse und über eine angebotene Telefonnummer. Und dann vereinbart man ein Vorgespräch. Oder man schreibt, ich habe dies und diese Anliegen. Und dann gucken wir in einem Kalender, der auch auf der Internetseite ist. Und da wird gesagt, also den Termin können wir uns vorstellen. Und dann kommen wir zusammen und reden. Und dann kann sich daraus auch mehr entwickeln. Aber zunächst mal geht es einfach darum, dass jemand einen Bedarf hat und fragt, kann ich mit diesem Bedarf hier ankommen? Ja. Und dann wird ein Termin vereinbart.
Genau, und dann kommt man hierher und jeder hat so seine Vorstellung. Sie sagen, was Sie geben können, ob Sie mit diesem Menschen klarkommen oder mit dem, was sein Anliegen ist. Und der Mensch kann sagen, ja, das ist okay für mich hier. Hier kann ich mal, deswegen bin ich ja heute auch hier. Ja, wir sind ja heute mal, ich habe es vorhin gesagt, im Live on Tape wird das aufgenommen. Ich bin auch gerne draußen, weil ich wollte es ja auch mal sehen. Ja. Ich wollte auch mal spüren, fühlen. Wie ist das hier so?
Ja, und es gibt tatsächlich auch zwei unterschiedliche Settings. Das eine Setting ist, dass jemand, so wie Sie heute, sagt, komm, heute um 9 treffen wir uns mal und ich bin hier für eine Stunde oder anderthalb und wir trinken ein Käffchen zusammen. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich komme von weiter her und ich brauche einfach Zeit zum Runterfahren. Und dann kann man das auch im Vorfeld absprechen, sagen, komm, dann übernachte hier auch und dann wohne hier auch und dann nimm dir auch die Zeit, die gönnen sollst und gönnen darfst, weil es um dich geht und um deinen Freiraum. Und dann kann jemand hier auch natürlich übernachten, auch eine Nacht, auch zwei Nächte. Aber das wird vorher besprochen und dann wird das auch vereinbart.
Mhm. Jetzt nochmal, ging mir so durch den Kopf, Sie sind Pfarrer, evangelisch. Muss ich hier einer Konfession angehören, muss ich das nicht, wenn ich hierher komme? Ich denke mal, das wird für den einen oder anderen eine Hemmschwelle sein, vielleicht zu sagen, ja, ich bin da gar nicht in der Kirche oder ich war noch nie in der Kirche. Aber so wie ich es verstanden habe, spielt das in dem Setting keine Rolle.
Also es spielt eine Rolle insofern, dass ich nicht verleugnen kann und nicht verleugnen werde,
nein,
dass ich evangelischer Pfarrer bin. Und das werde ich auch bleiben und ich habe auch keinerlei Scheu, darüber zu reden. Aber selbstverständlich ist jeder, der hierher kommt, völlig ungebunden in seiner weltanschaulichen Basis und in seinem Verständnis über Gott und die Welt. Und das ist eben auch wichtig, dass man nicht sagt, ich muss erst bestimmte Kriterien erfüllen, um hier gehört zu werden oder um mir Gehör zu verschaffen oder was weiß ich, sondern ich möchte einfach als Mensch sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns miteinander verbindet, egal aus welchen Denkmustern wir kommen, dass wir sagen, es ist das Menschsein, was uns verbindet und wo wir genügend Fragen haben, wie das gelingen kann, ein Menschsein. Und ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, auch bei anderen Menschen, die ich begleitet habe, dass sie einfach eine Spur für ihr Menschsein verloren haben und auch den Glauben daran, dass das Menschsein sich lohnt, verloren haben. Und das spielt völlig unabhängig davon eine Rolle, ob ich christlich, evangelisch, katholisch oder buddhistisch, jüdisch bin.
Ja, das ist ja so. Was hast du, was kannst du, wer bist du? Ne? Und das finde ich so schrecklich. Und ich finde immer so, wenn man sich von Mensch zu Mensch begegnet, einfach auf Augenhöhe, egal wie groß man ist, egal welchen Job man macht oder egal was man ist, dass man einfach wirklich einfach, wie sie gerade schon so sagt, einfach sagt, ja, das ist deins. Wir stellen uns vor, ich bin Pfarrer, ich bin evangelisch, ich sage, ich bin gehöre niemandem an, ne? Dass man Respekt voreinander hat, dass man sagt, ja, das ist schön, dass du das so machst, ich möchte vielleicht was drüber erfahren, wie und was, und sie sagen, ja, Herr Rittig, das ist, das akzeptiere ich genauso. Und das stimmt, das ist in der Welt, heutzutage stelle ich auch immer wieder fest, das gibt's so gut wie gar nicht mehr. Es ist wirklich, wo du hinkommst, wo arbeitest du, was machst du, was verdienst du? Ja, und das finde ich echt, echt schrecklich. Ne? Und wollen wir mal Schauen? Ja, na klar.
Dann stelle ich Ihnen mal den Raum vor.
Ja.
Ja, das ist also das Behandlungszimmer oder das Zimmer, in dem die Wellnessangebote vorgehalten werden. Hier ist also eine Fußpflegeliege und eine Massageliege.
Sehr professionell sieht das schon aus. Also ich glaube, ich komme nochmal her hier.
Ja, unbedingt, sehr gern. Und dazu gibt es natürlich auch bestimmte Standards. Ja, das hat man eben in seiner Ausbildung auch gelernt, wo man gesagt hat, also ich muss das und das und das wissen und vorhalten, um Menschen hier nicht als Quacksalber hier aufzutreten,
ja,
sondern wirklich auch zu sagen, komm, ich mache jetzt eine reguläre Fußfachpflege und kann deine Füße behandeln und habe eine Fußzonenreflexmassageausbildung und eine Hotstone-Massageausbildung und sowas. Und da muss man einfach für fit sein und das möchte ich auch den Leuten hier in diesem Raum vermitteln. Sie kommen hier nicht irgendwo in so ein kleines Hinterzimmer, sondern sie werden hier professionell bedient.
Ja, also es ist ein, um euch das mal rüberzubringen, es ist ein sehr heller Raum mit zwei wunderschönen Fenstern, wo man schön in die Weite gucken kann. Auf der einen Seite sieht man die Klinik, wo ich auch vor viereinhalb Jahren das letzte Mal oder das erste und das letzte Mal war zu meiner Entgiftung. Seitdem bin ich auch trocken. Die sehe ich jetzt mal von außen. Das ist auch Dankeschön. Das ist natürlich auch mal ein schönes Gefühl. Also ich erinnere mich noch, als ich damals zu meinem Freund hierher gefahren hat. Aber es ist schön, jetzt so nach 4,5 Jahren auch zu sehen. Also es ist sehr hell, sehr freundlich hier. Die Zertifikate ordnungsgemäß, also Sozialtherapeut, Wellnessmasseur, ja, Hotstone-Zertifikat. Ja, das finde ich schön. Also, dass man das auch gleich hier so sieht, dass man, Sie haben es so schön an die Wand angebracht, dass man sagen kann, ja, das ist so, das stimmt.
Ich hasse das eigentlich, Herr Rettich. Ich finde es eigentlich gar nicht schön. Aber ich weiß, dass es ein gewisses Verpflichtung ist, das Leuten auch eine Sicherheit zu geben, zu sagen, wer ist denn das, was kann denn der, wo hat denn der gelernt und so. Und deswegen habe ich die hier hingegangen. An für sich ist das ein bisschen so Selbstbespiegelung und das mag ich eigentlich nicht, aber tatsächlich muss man einfach sagen, komm, was hast du denn jetzt für Zeugnisse, was hast du denn jetzt geschafft, was hast du denn gelernt und was kannst du tun? Das spielt auch eine Rolle. Also es spielt natürlich eine Rolle, du kannst hunderte Zertifikate an der Wand haben und kannst trotzdem nichts, aber eine gewisse Sicherheit schafft es und das ist der Hintergrund.
Genau. Und eine gewisse Sicherheit. Sie fangen jetzt nicht an, wenn ich Sie jetzt fragen würde, sind Sie das wirklich, dass Sie jetzt irgendwo mal sagen, ich muss mal den Ordner suchen. Es ist jetzt hier, Sie sehen das so, eigentlich ist das nicht Ihr Ding, aber ich, sage ich jetzt mal, sage, ich komme hier rein, kann hier gucken und kann sagen, okay, das sieht, also muss ich jetzt sagen, der auch gerne mal zu so einer Massage geht oder wie auch immer. Also es ist schon sehr professionell hier eingerichtet, muss ich sagen.
Es gibt einige, die fragen, wieso machst du als Pfarrer Fußpflege?
Warum nicht?
Ja, das hat einen Grund. Ich habe das in der Bibel gelernt. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und ich habe mir gesagt, verdammt nochmal, was macht der da? Wieso macht der das? Und habe dann erst später im Nachhinein gelernt, dass über 35.000 Nervenstränge in der Fußsohle enden. Und die gesamte Körperpartien sind sozusagen beeinflussbar, ich will nicht sagen behandelbar, aber beeinflussbar durch Fußzonenreflexmassage und durch die Fußmassage. Und diese Fußregion wird viel zu sehr vernachlässigt. Und Leute sagen, mein Leben lang muss ich auf den Füßen laufen, aber für die Füße sorge ich viel zu wenig. Und deswegen habe ich da so einen Fokus drauf gelegt und habe gesagt, ich möchte gern, dass die Leute auch mit ihren Füßen gut durch die Welt kommen.
Das kann ich bestätigen. Ich habe mal eine Fußreflexzonenmassage geschenkt bekommen. Auf Gomera und ich so, okay, also eigentlich eine Massage, also ich habe jemandem was Gutes getan und die Frau sagte zu mir, Thomas, als Dankeschön möchte ich dir eine Massage schenken. Also ich dachte, will die mich verarschen? Aber die hat mich dann wirklich massiert, also die konnte wirklich, also ich habe noch nie so eine sanfte Massage, die aber so tief nachgewirkt hat und auf einmal fing die an, unten an meinen Füßen rumzuspielen. Ich habe Ich war im siebten Himmel, wie man so schön sagt. Ne? Also,
ja, also rumspielen, das ist jetzt wohlwollend ausgedrückt, aber das sind schon sehr spezielle und auch direktive Maßnahmen, die man da an der Fußsohlenreflexmassage macht, um wirklich bestimmte Körperregionen zu positiv zu beeinflussen. Das ist tatsächlich wahr. Und das habe ich gelernt, dass das was hat. Und das machte bei mir Sinn und habe gesagt, wenn du dich um die Seele kümmerst, dann kümmere dich auch um den Körper. So, das war der
Körper. Körper, Geist und Seele. Ja, ja. Also, nee, schon sehr hell, sehr freundlich, schöner Massage- oder sagen wir Relaxstuhl, genau. Wo man sich reinsetzen kann. Nee, also draußen, wir dürfen heute mal rausgucken, wenn der Schnee fällt.
Ja.
Ja, im schönen Oberharz. Ja, schön. Also, ich finde das sehr angenehm und darf ich hier mal kurz.
Ja, natürlich. Ja.
Sehr schön, diffuser. Also es ist schon sehr, sehr schön. Also gefällt mir.
Schön, das freut mich sehr. Herzlich willkommen.
Ja.
Genau. Ja, das sind also die Fußpflegegeräte, die sind hier in einem extra Schrank und dort sind dann die sterilen Geräte, die man eben braucht. Wenn man solche Fußpflege macht, muss man bestimmte Werkzeuge vorhalten, auch Sterilisatoren und so, dass das alles wirklich auch professionell.
Also das ist ja kein Hinterhof, kein nichts. Also ich würde sagen, ich kann euch sagen, überzeugt euch selber, wenn ihr mal der Meinung seid oder so weit seid und sagt, Freiraum, den gönne ich mir jetzt, Hotstone-Massage, ja, sehr schön.
Das ist also hier auch ein besonderes Highlight, die Massage mit Hotstones. Die dann in einem Wasserbad oder hier in einem extra vorgesehenen Koffer warm gemacht werden und damit eben auch Muskelentspannung bringen.
Ach, es wird in dem Koffer warm?
Ja, das wird hier in dem Koffer vorgewärmt.
Ah!
Und dann gibt es speziell dafür noch ein Wasserbad, in dem die dann heiß gehalten werden. Ja.
Okay, also habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich habe mich jetzt bloß gewundert, was das Kabel da in dem Koffer macht, aber...
Ja, da sind so Heizdrähte drin, dass die vorgewärmt sind. Okay. Manch einer mag auch nicht so ganz heiß, dann muss man sehr individuell abstimmen. Aber das sind jetzt Details.
Gut. Im Büro waren wir jetzt schon, wo die Vorgespräche stattfinden. Schönes, eingerichtetes, würde ich jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn oder... Ja, sagen, so ein schönes Pfarrerbüro, also...
Es ist schlicht ein Schreibtisch und ein Bücherschrank. Mein ganzes Arbeitszimmer war voller Bücher. Das war hier mein Arbeitszimmer und die ganzen Wände waren voller Bücher und ich habe das alles rausgeschmissen, habe die woanders hinsortiert, weil ich gesagt habe, man muss sich beschränken auf das Nötigste. Und hier geht es jetzt tatsächlich darum, mach nicht die Kiste so voll, sondern man braucht das zum Atmen.
Dann sieht es auch wieder aus wie kramig da haben Sie schon recht. Aber nein, weil es nämlich so ein schöner alter Schreibtisch, ein alter Schrank, die alten Stühle. Also das Gediegene, schon so ein bisschen so dieses, hier fühle ich mich, wenn ich hier reinkomme, wohl. Hier weiß ich, wer hier ist. Und dann hier drüben dieses helle, professionelle Therapie. Räumchen, sage ich jetzt mal so. Und jetzt
gehen wir vielleicht mal runter in die Wohnung.
In die Wohnung. Nicht in den Keller, liebe Leute. Wir gehen nicht in den Keller zum Lachen jetzt. Wir gehen einfach jetzt runter in diese Möglichkeit. Genau. Den Freiraum. In den Freiraum. Ja, sehr schön.
Also das Besondere ist, das ist jetzt mal der Zugang zu unserer Wohnung, aber hier haben Leute, die zu uns zu Gast kommen, einen separaten
Eingang. Separat, okay.
Ja, völlig unabhängig von dem. Wenn wir ein Gespräch haben, dann gehen die außen rum und haben oben das Gespräch, müssen nicht durch unsere Wohnung durch. Ja. Aber wir sind jetzt hier um der Kürze der Zeit.
Ja,
das ist ein völlig separater Raum. Und das ist hier die Kellerwohnung sozusagen, in der wir jetzt hier...
Souterrain, würde ich sagen. Nicht, dass die Leute jetzt sagen, ich muss jetzt in den Keller. Ja. Nein, nein, also es ist schon draußen auch ebenerdig. Es ist zwar jetzt sicherlich der Keller, aber...
Wir haben hier einen kleinen Wohnbereich eingerichtet, wo man also einfach ja, sich das wohnlich machen kann. Kleine Eckcouch und so. Und dann hier ein Schlafzimmer. Was für... Das ist vielleicht auch interessant hier. Wir nehmen nur maximal immer eine Person.
Hatte ich gelesen, eine Person?
Wir können nicht in Gruppenveranstaltungen hier machen oder Familie mit 5 Kindern oder so. Das können wir einfach nicht. Und das ist auch nicht dem Anliegen entsprechend, sondern jemand soll sich selbst.
Sich selbst, einfach, das habe ich auch so verstanden. Ja. Genau.
Und deswegen stehen hier zwei Ehebetten, aber es ist so ein Doppel. Also ihr könnt noch 4 Leute oder
ja, ja.
Aber das ist nicht das Anliegen.
Das habe ich auch so verstanden. Ja. Dass man halt einfach auch wirklich hierher kommt und wenn man vielleicht, sag ich mal, seinen Freiraum braucht, weil man vielleicht in einer Beziehung einen Stress hat, so dann möchte man, es geht hier nicht um eine Paartherapie, sondern, ja. Sondern derjenige,
ich tue was für mich
und das ist auf der einen Seite eine Schwierigkeit, aber Sie geben da ja, sind ja so das Bindeglied, wo Sie einfach sagen, ich gebe hier Vertrauen und das ist schön, dass du hier bist.
Wenn wir hier gerade in der Küche stehen, ist noch etwas zu bemerken. Leute, die sich entscheiden, hier zu Gast zu sein, sind völlig selbstständig auf sich gestellt. Die müssen also selber kochen, selber waschen, selber
was
machen. Heizen müssen sie nicht, aber ansonsten, sie können hier, das ist keine Pension, in der ihnen irgendwas geleistet wird. Ja? Sondern sie müssen alles selber mitbringen und selber machen hier.
Ja, ist auch okay.
Das ist also die... Dass da kein Missverständnis kann da entstehen. Also ich kriege hier Brötchenservice oder irgendwie so. Das muss jeder selber machen.
Das, genau. Ja, so. Und ich hatte draußen auch gelesen, glaube ich, auch noch ganz wichtig, Nichtraucher.
Ja, allerdings, das mag manche ein bisschen vergraulen. Ich bin Raucher, auch sehr gerne ein Pfeifchen. Mhm. Aber es gibt ganz viele, die das nicht mögen. Und deswegen möchten wir diesen Raum auch Freiraum. In diesem Sinne Freiraum lassen, ohne Nikotin. Wir haben draußen eine kleine Bank, da kann man sich bei Wetter oder Unwetter gerne hinsetzen und sein Pfeifchen rauchen. Das mache ich übrigens auch draußen.
Ja, ja.
Aber hier drinnen ist nikotinfrei und tierfrei. Also wir können auch keine Gäste aufnehmen, die ihr Haustier mitbringen. Das ist leider so. Es gibt auch einige, die haben eine Tierhaarallergie und dann kriegt das ganz schwer dann wieder raus. Und deswegen haben wir uns entschieden, auch darin einen Freiraum zu lassen.
Ja, also ich sag mal so, ich bin selber Raucher, ich werde hier nicht eingesperrt, wenn ich mal hierher kommen würde. Ich habe die Möglichkeit, hier einfach vor die Tür zu gehen das ist vollkommen in Ordnung. Das ist...
Ja, und die Komplettierung ist dann, das muss man nicht erklären, das ist selbsterklärend der Dusche- und WC-Bereich, wo genügend Platz und Möglichkeit ist und ein kleiner Infrarotsauna, die wir hier anbieten, einfach um Entspannung nochmal zu intensivieren.
Einfach irgendwie mal...
So kann man das besser sehen.
Ja, also ich bin... begeistert. Also ich kann mir das jetzt so wirklich vorstellen, wenn es einem wirklich Oberkante, Unterlippe steht, dass man dann einfach sagt, ich möchte mir dann einen Termin machen. Also hier kann man mit ganz ruhigem Wissen herkommen, hier kann man, es ist schön, es ist... Also ich bin begeistert, muss ich sagen.
Sie haben ein wichtiges Stichwort gesagt. Kann ich mir das vorstellen oder nicht vorstellen? Mhm. Leider, muss ich sagen, hindern uns unsere Vorstellungskraft manchmal daran, uns zu sagen, das kann ich doch nicht machen oder das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Und das ist gerade ganz wichtig, dass man da über diesen Schatten muss man springen. Dass man sagt, entgegen meiner Befürchtung und entgegen meiner Vorstellung wage ich das mal. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute es wagen, sich so einen Freiraum zu gönnen. Entgegen all den Vorhaltungen aus der Gesellschaft und dem Mainstream sagen, nein, komm, ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich gönne mir das jetzt mal, diesen Freiraum in Anspruch zu nehmen, ihn anzufragen, ihn zu gestalten und auch zu genießen.
Vor allen Dingen zu gestalten, mit wahrscheinlich auch ihrer Unterstützung, wo man auch hier nochmal den einen oder anderen Input bekommt Und ich sag mal, wenn man sowas macht, wird man ja auch so seine Vorstellungen haben, wenn man sich darauf einlässt, ja. Deswegen finde ich das Vorgespräch auch total gut.
Also jemand, der hierher kommt, muss wissen, was er will. Hm. Aber die Möglichkeiten, das nochmal mit einem Input zu vertiefen oder nochmal anzufragen oder nochmal zu gestalten, das ist dann meine Aufgabe, unsere gemeinsame Aufgabe, die wir hier bewältigen. Aber jemand muss sagen, ich habe ein Anliegen. Also einfach nur kommen und sagen, ich weiß noch nicht, was ich will, aber das ist eher unzweckmäßig, weil da muss ein Bedarf sein, da muss eine Sehnsucht sein, da muss etwas sein, wo ich sage, da möchte ich gerne hinkommen oder das möchte ich gerne erfahren.
Ja.
So, es gibt keine Bedingungen dafür, außer dieser einen, so kann es nicht weitergehen, es muss sich etwas ändern. So, das ist nämlich der Punkt.
Genau, und es ist... Also ich weiß das jetzt hier einzuordnen und zu schätzen und es rasselt bei mir auch im Kopf, weil ich auch des Öfteren in unterschiedlichen Formen von Kliniken war oder dies oder jenes in Hilfe angeboten, wo ich einfach sage, vielleicht ist es besser, mal vorher schon gegen zu steuern und zu sagen, klar, ich kenne jetzt 100.000 Leute, ja, aber ich kann mit dieser Thematik, die ich jetzt habe, kann ich mich vielleicht nicht öffnen. Habe ich vielleicht keinen, wo ich mich öffnen kann oder auch will. Ja? Und es ist ja hier auch so, man kommt hierher, man hat einen Profi, was hier drin gesagt wird, bleibt hier drin.
Es gibt also zwei Bedingungen hier, die ich für grundsätzlich halte. Das erste, dass keiner Angst haben muss, hier wäre irgendetwas peinlich oder irgendetwas ein Tabuthema. Mhm. Es ist hier eine große... Ich habe mich zu einer weitestgehenden Offenheit entschieden. Mhm. In all den Themen, die das Menschsein betrifft. Und das zweite Grundsätzliche ist die absolute Verschwiegenheit. Dass das, was Sie eben angesprochen haben, alles, was hier gesagt wird, ist hier wie nicht gesagt. Hm. So, also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also das Einzige, was hier rausgeht, ist heute dieses Interview. Nicht, dass wir jetzt eine Stunde nichts senden. Ja.
Oh, ja. Übrigens, sehr interessant, weil Sie das gerade ansprechen, ich habe ein Projekt entwickelt für dieses Jahr, ein Projekt vom Freiraum, Schweigen. 4 Tage Schweigen im Kloster. Also wo wir Leute einladen und sagen, wage dich mal nichts zu sagen. Mhm. Wage es mal 4 Tage nichts zu sagen, ohne Laptop, ohne Radio, ohne Handy, ohne Fernsehen. Das ist so ein Thema, ja, wo man sagt, also da kann auch Schweigen auf einmal zu einer großen Sprache werden.
Ich durfte das einmal erleben in einem Klinikkontext und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, nicht wegen sich, sondern wegen mir, weil die sagten, Thomas, du Armer. Ich sage, wieso ich Armer? Ja, du bist so eine Laberbacke. Ich sage, ich freue mich darauf, mal nicht zu sagen, ja, es waren 24 Stunden. Ich hätte da noch wirklich dranhängen können, einfach wirklich mal nicht zu sagen, kein Fernsehen. Ich war der Einzige übrigens, der wirklich nichts gesagt hat, der kein Fernsehen geguckt hat und der sein Handy aus hatte. Ich war der Einzige.
Ja. Also das ist tatsächlich, über Rahmenbedingungen kann man hier streiten, aber das ist auch etwas, was ich sehr favorisiere und sage, es gibt auch hier nicht nur Zeiten des Redens in diesem Freiraum hier bei mir, sondern es gibt auch Zeiten des Schweigens. Wo man also sagt, ich weiß, weswegen ich hier bin, aber ich möchte heute mal nicht reden. Ja, das muss es auch geben. Und auch schweigen dürfen und bei sich selbst ankommen.
Und das passiert dann hier?
Das passiert dann
hier. Ah ja, das hatte ich erst
nicht. Nein, also dieses Projekt, von dem ich sprach, das ist im Kloster.
Im
Goslar. Ein festes Setting, wo wir dort einchecken und dann haben wir eine Einführung und dann schweigen wir 4 Tage und fahren wieder weg. Aber ich meinte das jetzt hier in diesem Freiraum.
Kann man das auch? Ja, klar.
Wo ich auch sage, also wir müssen hier nicht jeden Tag reden, wenn du hier bist, sondern wir können auch mal sagen, ich möchte heute mal schweigen. So. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Zugang zu mir selbst.
Mhm. Da fällt mir jetzt bei dieser Ausführung gerade noch eine Frage ein.
Wieder hochgehen, weil es hier kalt ist.
Hier ist kalt. Ja, frieren Sie oder was? Der Oberharzer friert ja.
Naja, wenn Gäste kommen.
Ja, das ist mir wahr. Schon klar, aber mir fällt nicht, dass mir die Frage jetzt wegkommt, ja. Aber ich habe sie...
Wollt sie nicht
unterbrechen? Nee, darum... Ich komme manchmal auch so vom Hütchen zum Stöckchen. Aber so ist er, dankeschön. Wir waren jetzt beim Schweigen. Und mir fiel jetzt gerade noch so ein, wenn ich hier bin, in welchem Zeitrahmen kann ich Sie dann hier in Anspruch, oder könnte ich Sie hier in Anspruch, weil Sie werden ja nicht 24 Stunden bereitstehen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also das ist auch ein Thema beim Vorgespräch. Was für Rahmenbedingungen können wir hier einhalten? Ich bin natürlich 24 Stunden da und auch erreichbar. Aber zweckmäßig ist, dass man sagt, also Anreise ist dann und dann und ich möchte ein Gespräch von dann bis dann und so. Und dann kann man das auch nach dem Bedarf absprechen. Und wenn jemand 2-3 Tage hier ist, dann heißt das nicht, dass von morgens bis abends hier geredet wird, sondern man sagt, ich habe heute einen Termin von 2-3 und heute Abend nochmal von 5-6 und da reden wir miteinander und zwischendurch mache ich mein Ding.
Ja.
So ist das gedacht.
Ja. Ja, die Gefahr besteht ja, dass jetzt jemand da sagt, ja, ich kann ja 24 Stunden, jetzt wird er nachts um 2 wach und sagt, Herr Höfgen, ich klopft oben bei Ihnen an der Tür und sagt, ich will mit Ihnen reden, ne?
Sollte das der Fall sein, dann werde ich auch mit ihm reden. Vielleicht werde ich auch sagen, gute Nacht. aber nein, natürlich bin ich schon dann da. Und das ist ja auch der Sinn, dass man zur Verfügung steht. Aber das muss einen vernünftigen und lebbaren Rahmen haben.
Hm. Ja, Mensch, Sie machen das Ganze. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Also für mich sehr schlüssiges Konzept, sehr tolles Konzept. Sie machen das altruistisch, ne? In dem Rahmen. Soweit sind wir durch. Bis 7 Tage maximal geht dieses Buchen hier, habe ich verstanden oder habe ich rausgelesen. Jetzt noch der letzte Punkt zum Punkt der Bezahlung.
Ja.
Da würde ich gerne noch mal nachfragen.
Genau, also nichts auf dieser Welt ist umsonst. Alles kostet was. Und natürlich ist das auch, die Freiräume hier zu schaffen und zu unterhalten, kostet etwas. Leute, die hierher kommen, das haben nur eine Option. Sie zahlen das, was sie können für diese Zeit, wo sie hier sind. Und wenn jemand sagt, ich kann hier 10 Euro geben für die Nacht der Übernachtung und ich gebe 5 Euro für eine Fußmassage, dann ist das in Ordnung. Jeder soll das geben, was er kann. Und niemand soll an seinen Möglichkeiten scheitern, Freiraum in Anspruch zu nehmen. Also wenn jemand sagt, ich kann mir das gar nicht leisten, dann wäre das verkehrt. Und deswegen habe ich gesagt, jeder soll erstmal kommen und soll das in Anspruch nehmen. Und dann wird er bezahlen, das, was er kann. Er wird keine Rechnung vorgelegt kriegen, was das am Ende kostet, sondern er wird das bezahlen, was er bezahlen kann.
Das finde ich sehr niederschwellig. Das finde ich sehr altruistisch. Ja. Sie haben ja... Sie sagen, es ist nichts umsonst, aber irgendwo glaube ich, wenn man hier eine Weile ist, 1, 2, 3, 4, was weiß ich, maximal 7 Tage, ich glaube, dann ist man an dem Punkt, wo man sagen kann, das kann ich jetzt, das ist es mir, das möchte ich jetzt geben, mehr kann ich jetzt nicht und vielleicht, wenn ich irgendwann mal 20 Euro übrig habe, schicke ich Ihnen die mal noch, wird es ja sicherlich auch so den einen oder anderen Menschen geben, weil man ist ja dann bei sich und wir vom Grund her, bin ich der Meinung, als Menschen sind ja so, man sagt Danke und sagt, irgendwie muss ich da jetzt nochmal was machen oder irgendwie, weiß ich nicht. Ne?
Also die einzige Gewinnabsicht, die mit diesem Projekt Freiraum verbunden ist, ist, dass ein Mensch Freiraum gewinnt.
Genau.
Und dass er den Gewinn hat, dass er zu sich selbst gefunden hat und möglichst auch einen neuen Sinn im Leben ausgemacht hat, wo er sagt, dafür will ich neu durchstarten, dafür will ich neu mich aufstellen, dafür will ich neu mich sortieren. Und wenn das passiert, dann ist das der beste Gewinn für das Projekt Freiraum.
Sehr schön. Herr Höfgen, ich bedanke mich für die Einladung, dass ich hier bei Ihnen mir das mal anschauen durfte. Ja, ihr Lieben da draußen, ich kann euch sagen, schaut im Internet nach. Ich habe euch vorhin schon die Internetadresse durchgegeben. Ich war jetzt hier, ich würde hier sofort meinen Freiraum haben wollen. Aber schaut's euch an, habt keine Ängste, keine Berührungsängste. Ich finde, aus meiner Erfahrung heraus, es ist ein super tolles Angebot, um halt einfach nicht in irgendeine Schiene reinzukommen oder in irgendwie langfristig auf dem Therapieplatz. Das hört man ja sehr oft, ne? Das wisst ihr ja selber, dass man lange immer auf dem Therapie. Und manchmal ist es einfach eine Therapie gar nicht notwendig, sondern einfach mal sozusagen, jetzt bin ich kurz vorm Krachen oder noch eine Weile vorm Krachen und jetzt nutze ich einfach mal so ein Angebot. Jetzt will ich meinen Freiraum haben und manchmal ist es wirklich so mit so ein paar kleinen Stellschrauben, wo man sagt, ich musste jetzt gar nicht in der Klinik, weil ich es zeitig genug gegengewirkt habe. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Höfgen, und Ihrer Frau alles Gute. Und ich werde irgendwann mal nachfragen, wie es so weitergeht. Vielleicht nutze ich es auch mal, wenn es mir zu viel wird. Also ich würde gerne nochmal herkommen und wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Genießen Sie es. Ich werde jetzt mal gucken. Die werde mal jetzt so ein bisschen durch den Schnee tanzen. Und mal gucken, dass ich vernünftig nach Hause komme. Vielen Dank. Ja, Ihnen auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
Mein Buchtipp für Sie: Einfach raus oder Wie Sie die Kraft aus der Natur schöpfen. Von Beate und Olaf Hofmann. In diesem Buch erfährt man, wie die Natur die genannte grüne Resilienz es ermöglicht, stärker zu leben und achtsamer zu handeln. Resilienz, was ist das? Das ist die Kraft von innen, also wie es abprallt oder die Elastizität. Resilienz ist die Suche, was Menschen trotz Krisen seelisch stark macht und widerstandsfähig. Es bedeutet, wie die Natur die Seele stärkt. Sie zeigt also Möglichkeiten auf, wie man die eigene seelische Kraft mobilisieren kann, um besser mit persönlichen und beruflichen Herausforderungen und Wichtigkeiten umzugehen. Grün. Grün ist ja die Farbe der Hoffnung und der Zuversicht. Denn Lebensmut entwickelt sich nur aus dem Überwinden von Krisen. Jeder weiß, dass pausenlos aktiv sein schadet. Der größte Faktor bei der Entstehung von Krankheiten ist zum Beispiel chronischer Stress. Deswegen ist es gut, sich bewusst zu werden, alles hat seine Zeit. Die Natur zeigt es uns. Zum Beispiel die Jahreszeiten, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter oder die Blätter, mal fallen sie ab, mal sprießen sie, färben sich, verändern sich. Die Natur ist also ein sehr guter und wichtiger Zeitberater und Zeitgeber. Jeder weiß, Aufbruch, Rückzug, das gehört immer zusammen. Wie schafft man es denn also, Zeitnot oder Zeitwohlstand in die Balance zu bringen? Wie gelingt mir Gelassenheit? Da helfen zum Beispiel mal Rituale. Jeden Tag eine bestimmte Zeit etwas Bestimmtes tun, frühstücken oder sich ausruhen. Wie kann ich denn der Beschleunigungsfalle entkommen? Wie kann ich zum Beispiel reduzieren, was mich stört? Welche Kontakte tun mir gut oder welche rauben mir die Kraft? Was will ich eigentlich nicht mehr? Wie komme ich raus aus alten Denkmustern? Die Natur zeigt es mir. Denn die Natur zeigt mir Grenzen auf, die ich auch achten sollte. Und die Natur hat Kraftquellen, die ich nutzen kann. In der Natur liegt Heilkraft, denn viele Heilmittel kommen ja aus der Natur. Zum Beispiel das Wasser, die Wärme, alles Elemente der Natur, die dem körperlichen Wohlbefinden dienen. Die natürliche Umgebung also ist gut für die psychische Gesundheit. Der Kontakt zum Beispiel mit dem Wald oder mit dem Grünen, das kann auch im Stadtpark sein, hat viele positive Effekte. Zum Beispiel eine bessere physische Grundstimmung oder geringere seelische Schwankungen oder vielleicht auch eine zuversichtlichere Sichtweise, eine bessere Konzentration oder dass man in bestimmten Situationen etwas klarer analysieren kann und wieder handlungsfähig wird. Deshalb bedeutet es raus in die Natur, in das Grüne.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Das Thema heute in der Sendung ist das Thema Mobbing und dazu begrüße ich ganz herzlich die Frau Schellers. Schönen guten Abend.
Hallo.
Ja, hallo Frau Schellers. Wollen Sie sich einfach mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie so machen? Das wäre spannend.
Okay, also mein Name ist Cindy Schellers. Ich bin selbstständige Personalentwicklerin und ich gehe in die Firmen, um mich um deren Arbeitsklima zu kümmern. Im besten Fall von der Führungskraft zum kleinen Mitarbeiter. Außerdem habe ich, und deshalb bin ich ja heute hier, eine Beratungsstelle für Mobbing-Betroffene und ich berate auch Unternehmen in diesem Thema. Im Prinzip geht es darum, den Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und den Unternehmen biete ich Präventionsseminare rund um dieses Thema an, um sich einfach mal damit vertraut zu machen und davor keine Scheu zu haben, sich diesem Thema einfach auch zu stellen.
Okay, also ich habe ja im Dezember oder wir haben ja im Dezember von Ihnen eine E-Mail bekommen und ich fand das total interessant und spannend. Also für mich war das jetzt komplett neu, dass Firmen Prävention betreiben.
Ja doch, also schon. Die Frage ist bloß, mit welchen Themen Sie sich beschäftigen. Können, müssen oder aber auch wollen. Das ist ja schon eine Herausforderung, machen wir uns mal nichts vor. Mobbing am Arbeitsplatz ist nach wie vor ein Tabuthema. Damit möchte man sich nicht beschäftigen. Betroffene, würde ich sagen, schweigen häufig aus Scham, dass sie vielleicht auch selbst an der Situation schuld sein könnten. Und Unternehmen oder aber auch Führungskräfte, die ich ja auch häufig in der Verantwortung sehe, glaube ich, wollen sich diesem Thema nicht widmen, weil sie es vielleicht nicht können. Aufgrund der Zeit, der fehlenden Zeit, weil sie sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt haben und vielleicht auch ein Stück weit Angst haben, was da passieren könnte, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Also es ist schon eine große Herausforderung und es ist einfacher, das Thema beiseite zu legen, ad acta zu legen und gegebenenfalls ja, den einen oder anderen vor die Tür zu setzen, wenn, sagen wir mal, Konflikte auftreten. Ja, aber das geht schon ein bisschen zu sehr ins Detail. Ich denke, da werden wir dann auch später nochmal drüber sprechen.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war einfach nur so erstaunt, weil man, also weil ich das nur so kenne und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer. Ja, meine Firma kümmert sich nicht drum und ja, in vielen Firmen ist das, glaube ich, so. Und wir werden, ja,
ich glaube, die haben mehr andere Sachen auf dem Schirm. Ja?
Okay. Gut, aber ich, wie gesagt, ich war total begeistert und habe auch viele Anschreiben bekommen. Ja, Mensch, das Thema Mobbing wäre jetzt mal was für eine Sendung. Und habe da auch so einige Zuarbeit von Hörerinnen und Hörern bekommen. Wir werden heute auch jemanden ins Studio reinschalten. Telefonisch und da freue ich mich schon riesig drauf, weil es, ja, wir klären das einfach nachher, wir machen jetzt einfach mal, es hat ja gerade schön geregnet, ich war auch, oder wir waren noch mal draußen und es war so richtig schön, so die Wärme, der Regen und
Die Luft,
genau.
Die es gerochen hat.
Genau, das war fantastisch, doch, das hat nochmal so kurz vor der Sendung motiviert und da Sie am Fenster auch sitzen, das ist auch immer schön so. Ich kenne übrigens auch einen Mobbingopfer, der hat dann auch in seiner Firma einen Fensterplatz bekommen.
Mit dem Ziel?
Mit dem Ziel, einfach auch mal rauszugucken und in diesem Großraumbüro einfach mal nicht die anderen Menschen zu sehen. Und ja, deswegen spielen wir jetzt Unter der Haut spielen wir jetzt. Ja, Mobbing geht, glaube ich, auch unter die Haut, oder?
Definitiv.
Habe ich mich jetzt vermacht. Und ja, dann spielen wir jetzt City unter der Haut. Und dieses Lied ist für eine Bekannte, die ich immer so, wenn ich so alle 14 Tage in die Therme nach Thale fahre, da treffe ich die dann morgens immer am Frühstückstisch und die ist ganz lieb und sagt, meine City fand ich früher gar nicht so gut, finde ich jetzt gut. Die grüße ich mal, liebe Grüße nach Thale und jetzt City unter der Haut. Ja, unter der Haut von City, ein ganz, ganz tolles Lied. Und ja, wir sind immer noch beim Thema Mobbing. Und da ist jetzt so meine Frage an Sie, Frau Schellers. Wie kommt man zu dem Thema? Wir waren ja auch in den Vorgesprächen und Sie machen das ja wirklich so mit Leidenschaft und also für beide Seiten oder für beide Parteien, in dem Fall, wenn wir jetzt mal über Arbeitgeber und Arbeitnehmer reden. Das ist jetzt so meine Frage, wie kommt man dazu?
Okay, also im Prinzip habe ich mich mit diesem Thema in der Vergangenheit mehr unfreiwillig beschäftigt. Das heißt, ich bin damit in Berührung gekommen vor vielen, vielen Jahren und zwar selbst als Betroffener. Und anfänglich, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr verstört aus solchen Situationen herausgegangen. Wir schauen uns ja gleich noch an, was Mobbing im Einzelfall genau bedeutet. Das heißt, ich bin häufig gegangen und habe mich eher, glaube ich, gescheut, der Situation zu stellen. Und im Prinzip ging es mir damit nie gut. Ja, gerade so psychische Folgen sind ja häufig die Folge des Ganzen. Und ich bin dann irgendwann mal in der Situation gewesen, dass eben auch mein Umfeld, mein familiäres Umfeld gesagt hat, du musst dich jetzt mal der Situation stellen, du musst dich jetzt mal durchbeißen, wie es denn eben auch häufig so ist, die Reaktion der Angehörigen. Und das habe ich dann auch gemacht und ich muss sagen, wie durch ein Wunder bin ich damit dann von Mal zu Mal besser zurechtgekommen. Was konkret habe ich gemacht? Ich habe mich sehr stark selbst reflektiert. Das heißt, wenn Anschuldigungen von der anderen Seite kamen, dann habe ich mich natürlich selbst gefragt, ist das so? Tatsächlich?
Ja.
Bist du wirklich schuld in der Situation? Hast du dich falsch verhalten? Und bin häufig, sagen wir mal, relativ schnell ist mir bewusst geworden, dass ich nicht an der Situation schuld war, dass es einfach andere Gründe gab, warum das Ganze eskaliert ist. Und so bin ich im Prinzip von Mal zu Mal selbstbewusster geworden. Ich habe mich Konflikten auch wirklich gestellt. Das heißt, ich habe für mich klar gemacht, was ich möchte, nämlich einfach einen respektvollen Umgang. Und das habe ich dann auch gesagt. Und das ist natürlich anfänglich auch hier wieder eine Herausforderung gewesen. Ich war oftmals sehr aufgeregt, wenn es dann tatsächlich in der Situation darum ging, seine Stellung zu beziehen. Und ich denke, da wächst man dann aber auch rein. Jeder hat einen anderen Zeitpunkt, ab wann man sich sozusagen stark genug fühlt, sich diesem Thema auch zu stellen. Ja, wichtig ist nur, dass man das Ganze nicht runterspielt und dass man so schnell wie möglich versucht, auch das Gespräch zu suchen.
Ich habe jetzt mal kurze Zwischenfrage. Sie hatten vorhin gesagt, Sie sind gegangen. Von wo?
Ich bin, es geht ja um das Thema Mobbing am Arbeitsplatz.
Ja.
Und es ist einfach so, dass ich dann eher mir einen anderen Arbeitgeber gesucht habe.
Okay.
weil es einfach psychisch, der Stress ist häufig sehr groß und wir können ja jetzt einfach mal thematisieren, was Mobbing eigentlich ist, sonst wird es vielleicht etwas schwierig, da ist noch nicht Thema? Okay. Ist auch kein Ding. Also letztlich ist es schon eine sehr starke psychische Belastung für jemanden, der gemobbt wird, wenn man versucht, sagen wir mal, in der Situation seine Frau oder seinen Mann zu stehen. Definitiv. Weil Mobbing häufig nicht greifbar ist.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich habe so, ich weiß selber auch gar nicht, aber das klären wir nach dem nächsten Lied, glaube ich, erstmal. Also ich selber weiß auch gar, also ich habe mich zwar hier reingelesen, wir hatten auch Vorgespräche und aber irgendwo selber kann ich es noch nicht wirklich greifen. Das klären wir aber später, würde ich sagen. Weil manchmal. Also ich habe zweimal das Gefühl gehabt, oder ich weiß es, glaube ich, im Inneren, dass ich zweimal in meinem Leben, auch in meinem Arbeitsleben, also speziell in meinem Arbeitsleben, gemobbt wurde. Aber ich kann es auch gar nicht definieren. Und ich glaube, das ist das, was Sie auch jetzt gerade gesagt hatten. Und ich würde jetzt einfach, weil wir jetzt gerade bei der Psyche sind, vielleicht nochmal ganz kurz nachhaken. Psychisch. Gibt's da jetzt, also wenn man gemobbt wird, gibt's da dann so Nachfolge psychische Erkrankungen? Irgendwie so Depression oder so? Ich weiß es nicht.
Das kann natürlich die Folge sein. Also die Folge von Mobbing können ganz, ganz breit gefächert sein. Häufig geht das mit, häufig geht es mit Schlaflosigkeit einher, es geht mit Herzrasen, wenn ich schon dran denke, auf Arbeit gehen zu müssen, oder aber wenn ich vielleicht schwierige Gespräche habe, denen ich mich stellen muss. Es kann mit Kopfschmerzen zu tun haben, also dass ich Kopfschmerzen bekomme. Und Sie müssen sich bloß mal vorstellen, wenn man nachts nicht schlafen kann, wenn einen das Thema nach wie vor auch im Bett rumtreibt und dann ist man morgens wenig ausgeruht. Häufig haben die Klienten auch Magenbeschwerden. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und jemand kann natürlich da auch depressiv von werden, also bis hin zu Suizid. Also das ist alles möglich. Und deshalb ist es nicht wirklich nicht zu unterschätzen, weil das Problem liegt darin, dass Betroffene, und deshalb habe ich mich auch entschieden, diese Beratungsstelle einzurichten, dass Betroffene häufig keine Anlaufstelle haben. Die wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Sie werden häufig nicht gehört. Das ist so grundsätzlich das Problem.
Glaube ich, ja.
Es wird runtergespielt.
Ja.
Und am Ende glauben sie selbst, das ist alles nur noch halb so wild. Und das Schlimmste daran ist, wenn sie glauben, an der Situation selbst schuld zu sein. Das ist das Schlimmste überhaupt für denjenigen.
Ja.
Und eben auch als Folge für das Unternehmen. Das ist alles dramatisch. Ja, und deshalb muss man als Führungskraft und Unternehmer möglichst schnell reagieren und eben auch sensibilisiert sein für dieses Thema.
Da gehen wir später nochmal auf die Seite. Ist aber sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Die Symptome kenne ich alle auch selber. Die habe ich auch, schlaflose Nächte und so weiter. Und ja gut, Depressionen. Sowieso, aber ja, eine Frage vom nächsten Lied hätte ich jetzt noch. Kampf, ne? Also sich dagegen zu wehren ist, glaube ich, auch Kampf, oder?
Sich dagegen zu wehren ist Kampf. Wie meinen Sie das?
Naja, Sie sagten ja, dass Sie gegangen sind und irgendwann haben Sie sich der Sache gestellt und dann haben Sie gekämpft.
Naja, im Prinzip muss man sich erstmal selbst mit sich selbst auseinandersetzen.
Ja.
Ja. Und das kann schon für den einen oder anderen ein innerlicher Kampf sein.
Mhm.
Weil ich denke, das kennt auch jeder von sich, dass man von Selbstzweifeln getragen ist. Und gerade wenn es um Mobbing geht, sinkt das Selbstwertgefühl enorm. Und je länger man sich mit diesem Thema rumschleppt, desto schlimmer wird es ja mit dem eigenen Selbstwertgefühl. Und es ist, ich sage bewusst auch immer eine Herausforderung, wenn ich mich zu Hause hinsetze und sage, ich stelle mich jetzt diesem Thema. Ich weiß, morgen gehe ich zu meinem Chef oder zu meinem Kollegen, den das eben betrifft, spreche das Thema an. Ich denke, da kann sich jeder reinversetzen, wie es einem da geht. Da muss man wahrscheinlich vorher noch öfter mal auf Toilette. Dann ist es so, dass man vielleicht auch kurz Weinanfälle bekommt. Eine emotionale Achterbahn und dann geht man mit möglichst sehr flachen Atmung in das Gespräch, läuft vielleicht auch noch puterrot an und das sind alles solche Kämpfe, die man mit sich selbst auskämpft und dennoch muss ich sagen, aus der eigenen Erfahrung, es lohnt sich. Denn die Frage ist doch, wenn ich einen Arbeitgeber wechsle, ob es nicht in einem anderen Unternehmen nicht wieder so ist.
Ja.
Und man muss auch immer schauen, okay, wie ist mein eigenes Verhalten in der Situation? Vielleicht kann ich auch selbst ein bisschen was dafür tun, um, sagen wir mal, nicht gerade so Spielfläche für solche Situationen zu bieten.
Da kommen wir später auch nochmal drauf. Also ich habe da noch so ein, zwei Fragen. Vielen Dank. Also ich habe jetzt gerade erstmal so festgestellt, Mobbing braucht keiner, weil das ist auch Kampf. Und ich habe am Sonntag ein ganz, ganz tolles Lied gehört, ist jetzt neu aufgelegt worden, kommt im Mai raus. Von der Gruppe Silly ist jetzt neu eingespielt worden mit der neuen Sängerin Anna Loos, ne? Und ja, damals Tamara Danz. Und das Lied heißt Kampflos und das hat mich so begeistert. Deswegen war ich jetzt zum Thema Kampf. Kampflos von Silly. Ja, jetzt sollten wir vielleicht mal, wir haben ja schon jetzt ein schönes Gespräch geführt und wir sind auch schon, also ich bin schon wesentlich weiter. Die Definition Mobbing. Wir hatten jetzt gerade ja auch gesagt, dass viele das auch gar nicht greifen können, auch gar nicht wissen, wo fängt Mobbing an, ist das Stichelei oder wie auch immer, wie das zu DDR-Zeiten zum Beispiel hier, da bin ich gestichelt worden und so weiter, habt ihr nicht so, ne? Gibt es da eine Definition? Ich glaube schon, oder?
Also es ist schwierig und dennoch kann man auf jeden Fall sagen, dass das Verhaltensweisen zwischen Mitarbeitern sein können oder aber zwischen Mitarbeiter und Führungskraft.
Ja.
Ja. Und es ist eben so, dass es fortgesetzte und aufeinander aufbauende Anfeindungen sind.
Ja. Ja.
Schikane, okay. Diskriminieren, was im Einzelnen können wir uns gleich nochmal angucken, ja, was das sein kann. Und wichtig ist immer das Ziel bei Mobbing, dass derjenige aus einer Gruppe oder einer Gemeinschaft ausgeschlossen werden soll. Also jemand mobbt mit dem Ziel, denjenigen aus einer Gruppe oder Gemeinschaft auszuschließen. Ja?
Hätte ich noch eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Wann fängt Mobbing an? Schon im Kindesalter? Also wir reden jetzt zwar über das Arbeitsverhältnis, aber Mobbing gibt es das auch schon in...
Ja, also definitiv. Also ich habe diese Beratungsstelle eröffnet mit dem Ziel, Arbeitnehmer im Arbeitsleben mit diesem Thema zu informieren und aufzuklären. Und ich stelle immer wieder fest, dass eben auch besorgte Eltern mich anrufen, wenn es um ihre Kinder geht, die in Schulen gemobbt werden. Mhm. Und so setze ich mich natürlich mit diesem Thema auch mehr und mehr auseinander. Und es ist nach wie vor wichtig. Also sobald man den Fokus auf dieses Thema gelegt hat, kriegt man erstmal mit, was einen so umgibt. Und es ist schade. Leider Gottes fängt es natürlich auch im Kleinkindalter an. Und diese Verhaltensweisen, die Kinder schon in der Schule erlernen, egal auf welcher Seite,
ja,
das zieht sich natürlich durch wie ein roter Faden dann auch im Arbeitsleben. Und es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum letztlich gemobbt wird, warum man jemand anderen einfach diskriminiert oder in seiner Würde verletzt. Ja, also wenn man vom Arbeitsplatz spricht, dann ist es häufig so, dass derjenige, der mobbt, vielleicht Angst um seinen eigenen Arbeitsplatz hat. den Gemobbten vielleicht als Konkurrent sieht.
Ja.
Das ist gut möglich. Es kann natürlich aber auch im Führungsverhalten begründet sein, dass derjenige vielleicht sich nicht richtig geführt fühlt. Es kann vor allen Dingen auch Gründe in der Unternehmenskultur sein, das weiß man alles nicht. Es ist sehr facettenreich und letztlich ist es so, wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es einfach unterschiedliche Meinungen und Charaktere und das ist auch alles gut so. Die Menschen sollen verschieden sein. Nur, wenn es dann Meinungsverschiedenheiten gibt oder eben auch Konflikte, dann ist es wichtig, okay, wie geht man mit dieser Konflikt, mit einer Konfliktlösung überhaupt um? Das heißt, spricht man in den Unternehmen darüber oder verschweigt man es lieber? Und wenn Konflikte nicht gelöst werden, dann kann das in Mobbing umschlagen und derjenige, ja, der Mobber ist dann wahrscheinlich nur noch damit beschäftigt, was kann ich als nächstes tun, um mein Gegenüber zu schädigen. Und das ist schon nicht zu unterschätzen, weil damit natürlich die Produktivität auch arg leidet.
Gut, also wie gesagt, der Hintergrund meiner Frage war, wann fängt's an, wann hört's auf? Wahrscheinlich gibt's auch Mobbing im Altersheim, aber da werden wir uns nächstes Jahr vielleicht mal drüber unterhalten.
Also man kann auf jeden Fall im Unternehmen man muss als Führungskraft, da hat man einfach die Verantwortung als Führungskraft, sensibilisiert dafür sein. Das heißt, man muss schon ein Gefühl dafür bekommen, wenn ich in einen Raum reinkomme, wie ist die Stimmung hier?
Ja,
das heißt, sind meine Leute eher ein bisschen aufgewühlt, gibt es vielleicht zum Teil auch ein bisschen den einen oder anderen Wutausbruch, gibt es Getuschel, Gerede, irgendwelche Gerüchte, die rumgetragen werden, dafür muss ich ein Gespür und Gehör haben. Also ich vergleiche das im Prinzip immer mit einer Familie. Das Familienüberhaupt, wer ist das?
Also Frauen sagen wahrscheinlich der Mann und die Männer sagen wahrscheinlich die Frau.
Genau, also im Prinzip sind es die Eltern, die geben vor, wie Kinder erzogen, wie ihre eigenen Kinder erzogen werden. Die leben die Werte, die wichtig sind in dem Moment, nach bestem Wissen und Gewissen. Und sie treten natürlich dann auch so auf, wie ihre Kinder letztlich dann auch sind. Also man kann es dann ja auch nicht verleugnen, warum bist du so? Du bist so, weil deine Eltern so sind. Um das letztlich wieder aufs Arbeitsleben zu übertragen, der Chef ist wie der Vater einer Familie. Ja, und er erzieht bewusst oder unbewusst seine Mitarbeiter und das ist ganz entscheidend, das sollte man immer bedenken.
Gut, wir kommen jetzt aber erst doch nochmal zur Definition.
Also es ist so, wie wir das gerade besprochen haben, ne? Und da gibt es verschiedene Beispiele, also es ist so, dass ein Professor Lehmann, mal Mobbing-Handlungen definiert hat, um es einfach mal ein bisschen greifbarer zu machen, was das eigentlich ist. Und darunter können zum Beispiel solche Dinge fallen, wie dass jemand sinnlose Tätigkeiten übertragen bekommt.
Ah, okay.
Die jemand vielleicht unterfordert ist mit der Aufgabe. Ganz wichtig hierbei ist immer, dass man solche Aktionen bewusst macht.
Das heißt jetzt?
Das heißt bewusst, um denjenigen zu ärgern, um es mal mit anderen Worten zu sagen.
Also wenn ich jetzt, um für mich das ein bisschen verständlicher zu machen, heißt das, wenn ich jetzt qualifiziert bin, ich kann jetzt hier mit dem Mischpult umgehen und so weiter und mein Chef sagt, machen Sie mal die Papierkörbe leer.
Ja, nein, das ist immer immer im Wissen darum, ob ich denjenigen unzufrieden stimmen will, was ich damit erreichen will. Ich meine, jeder kann auch mal einen Kaffee kochen gehen es gehören auch andere Tätigkeiten dazu. Die Frage ist, warum übertrage ich bestimmte Aufgaben? Verfolge ich das Ziel, denjenigen unzufrieden zu stimmen, um es mal förmlich auszudrücken oder gehört es einfach zu seinen Aufgaben mit dazu? Also das sind ja nicht nur einzelne Tätigkeiten, das ist ja oftmals eine Masse und eine Folge an Verhaltensweisen, die den Gemobbten einfach dann auch unzufrieden stimmen. Also sinnlose Tätigkeiten oder in den letzten Raum gesetzt.
Ah, okay.
Ja, wo derjenige sehr abgeschottet ist, dann vielleicht auch ohne Telefon, ohne Computer, das muss man sich mal vorstellen in unserer heutigen Zeit, und dann vielleicht mit irgendwelchen Schreibarbeiten beschäftigt ist, die wirklich sehr niedrig sind vom Niveau, dass man dann in Kombination damit mit dem Mitarbeiter nicht drüber spricht, warum man ihn dorthin gesetzt hat, und diese Unwissenheit und diese Unsicherheit, die derjenige da mit sich rumträgt, das ist eigentlich das Schlimmste. Das heißt, die Betroffenen kommen ja häufig zu mir und wissen gar nicht, dass sie Gemobbte sind, sondern sie fühlen sich einfach nur schlecht. Und so fängt das Ganze an. Sie fühlen sich schlecht, sie gehen nur noch ungern zur Arbeit und haben schlaflose Nächte, haben Kopfschmerzen, Magenschmerzen und können das gar nicht so richtig einsortieren. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, okay, es gibt da jemanden, der sich mit diesem Thema schon häufiger beschäftigt hat, und ich kann mich da einfach mal hinwenden und mal fragen, okay, könnte das jetzt so ein Fall sein und wie gehe ich mit der Situation eigentlich um?
Also, klar, habe ich jetzt verstanden. Also mit dem Kaffeekochen hatten Sie ja gesagt, also da könnte man jetzt auch mal fragen, klar gehört das dazu, wenn man so ein Team ist, dass jeder mal Kaffee kocht, ne? Und dass auch jeder einen Kaffee abbekommt. Und da könnte man ja fragen, warum soll ich jetzt mal Kaffee kochen? Schmeckt ihm ein Kaffee besonders gut oder warum kocht kein anderer Kaffee?
Da sind sie schlagkräftig, und sie müssen sich aber vorstellen, solche Situationen währen länger. Das heißt, jemand anfänglich ist man sich unsicher.
Ja.
Mensch, irgendwie sind die jetzt alle komisch. Hm. Was ist denn das hier? Und so geht das Tag um Tag einher.
Ja.
Und irgendwann komme ich mit der Situation überhaupt nicht mehr zurecht. Hm. Also das heißt, das sind nur Kleinigkeiten und das macht die Sache so schwierig. Stellen Sie sich mal vor, ich habe das Gefühl, andere Mitarbeiter reden über mich. Es gibt ein Getuschel, also gerade als Frau spürt man das ja oder glaubt man das zu spüren, dass andere über einen reden. Und soll ich damit zu meinem Chef laufen und ihm sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, die reden gerade über mich, wie hörten sich das an? Das ist das Problem. Hm. Ja, und das ist nur ein Teil dieser Verhaltensweisen, die an den Tag gelegt werden können. Ja.
Also ich kenne auch einen Mann, der in auch im Großraumbüro gearbeitet hat, den ich auch länger begleitet habe. Der ist auch, glaube ich, gemobbt worden, der ist beobachtet worden. Also irgendwann war er, glaube ich, mal so weit, wo er sich einfach nur noch beobachtet gefühlt hat und man hat über ihn gesprochen und dies und jenes, ja. Und er konnte sich auch nicht verbal äußern. Ja.
Das ist das, genau.
Das ist das Schlimme. Hm. Und der hat sich dann so ein Erdmännchen gekauft, so 50 Zentimeter hoch. Ja. Und immer wenn er dachte, oh, da drüben ist jetzt, der beobachtet mich jetzt, hat er das Erdmännchen so gedreht. Das war, glaube ich, schon Verzweiflung.
Ja, also man entwickelt manchmal einen seltsamen Humor und jeder geht damit anders um. Ganz wichtig hier in diesem Punkt ist einfach auch noch zu erwähnen, dass solche Mobbing-Handlungen meistens ja über eine längere Zeit andauern. Hm. Also man sagt so Pi mal Daumen, so meistens so ein halbes Jahr. Ja, immer wieder aufbauend und fortwährend. Das hatte ich zu Beginn gesagt.
Ja.
Und da spricht man so circa von einem halben Jahr, um mal so eine Richtung zu haben. Aber da machen wir uns mal nichts vor. Die Betroffenen kommen meistens nach 3 Jahren erst zu mir.
Hm.
Wenn nicht noch länger. Weil sie sich eben so unsicher sind in der Situation und nicht wissen, okay, bilde ich mir das jetzt ein oder ist das tatsächlich so?
Ja, ich kann das. Also ich kann das jetzt nach, wenn Sie mir das erklären oder jetzt erzählen, kann ich das komplett nachvollziehen. Ich habe mal gehört und ich merke das jetzt auch so, diese Unsicherheit, also ich war ja damals auch unsicher, ist es jetzt Mobbing, ist es kein Mobbing und hin und her. Und dann habe ich irgendwann mal später ganz woanders erfahren, man sollte da einen Mobbing-Tagebuch
ja.
führen. Und jetzt ist da meine Frage, also wenn man das Gefühl hat, sollte man da schon mal einfach so ein Buch anlegen und einfach mal so reinschreiben, was so ist? Wäre das hilfreich? Könnte ich das so nachvollziehen?
Ja, also Details findet man da auf meiner Internetseite, und zwar www.mobbing-magdeburg.de, und da findet man auf jeden Fall eine Vorlage dazu. Das ist auf jeden Fall hilfreich, denn wenn sich Betroffene an mich wenden, stelle ich natürlich die erste Frage, was ist denn eigentlich passiert?
Okay.
Und häufig sind ganz viele verschiedene Dinge passiert, und ich nehme es natürlich auch dankend an, wenn man mir einfach mal ein bisschen was runterschreibt, damit ich mal ein bisschen in der Situation bin. Es ist natürlich auch hilfreich, dieses Mobbing-Tagebuch zu benutzen, um einfach selbst für sich mal eine Orientierung zu haben, denn sowas versucht man auch häufig zu verdrängen. Also so aus eigener Erfahrung weiß ich einfach, das schiebt man auch gerne wieder beiseite. Und gerade in Konfliktsituationen oder aber auch Gesprächen, wo ich das einfach auch anbringen will, weiß man dann plötzlich nicht mehr, okay, wie war es denn eigentlich im Detail? Also es ist schon sehr hilfreich, so ein Mobbing-Tagebuch zu schreiben. Aber wenn man darüber mehr wissen will, kann man sich auch gerne erstmal an mich wenden.
Es ist aber, glaube ich, auch so eine Rechtsgeschichte, wenn man später irgendwie mit dem prozessieren will. Irgendwie
Also ja, es ist auf jeden Fall Beweisgrundlage. Ja. Man hat eigentlich ausschließlich das Mobbing-Tagebuch, und das macht die Sache natürlich auch so schwierig. Und dennoch, es ist eher seltener, dass man vor Gericht geht. Und gerade die Betroffenen möchten eigentlich nicht das so auf diese Art und Weise durchsetzen. Sie möchten eigentlich bloß ihre Ruhe haben. Und zumindest dann, auch wenn sie schon wirklich lange diesen Prozess durchlaufen sind. Ich meine, jeder möchte eigentlich bloß als mündiger Bürger behandelt werden,
klar,
respektvoll, eine gewisse Anerkennung erfahren, und das hat auch, dazu hat auch jeder das Recht, und das ist wichtig, und wir müssen darüber sprechen, auch wenn es ungemütlich ist. Es muss darüber gesprochen werden, aus verschiedenen Gründen, die wir ja auch schon zum Teil benannt haben.
Wollen wir erstmal kurz Musik machen? Ja, ne? Wäre so ein Plan. Rain Over Me von Pitbull. Und das ist für meine liebe neue Kollegin. Und da geht es um die Liebe und das Verliebtsein. Und ja, einfach viel Spaß. Ja, vielen Dank, liebe Katharina. Ganz toll, Bass drinne, das finde ich total klasse. Das steht auch zu dir. Ja, und ja, wir haben auch schon fast die erste Stunde geschafft. Machen wir noch bis kurz vor nochmal Definitionen.
Also ich kann auf jeden Fall mal noch ein paar mehr Beispiele mit anführen, wenn Sie das interessiert. Also wie gesagt, es ist halt so, dass es eine Abfolge von verschiedenen Handlungen sind, die dazu führen, dass sich jemand unwohl fühlt. Und wenn ich das ganz bewusst mache, um denjenigen einfach zu ärgern, dann hat es schon sehr arg was mit Mobbing zu tun. Also zum Beispiel, wenn jemand unsachliche oder überzogene und gnadenlose Kritik an jemanden äußert.
Ja.
So nach dem Prinzip, du kannst nichts, du bist nichts wert. Also so wird das auch tatsächlich dann auch gesagt, ob man vielleicht zu dumm sei, bestimmte Sachen einfach auch zu erledigen. Grundsätzlich, wenn Dinge generalisiert werden, das heißt, wenn einfach gesagt wird, sie machen alles falsch.
Das ist ja doof, oder?
Ja, also was ist schon alles?
Genau.
Ich meine, man hat ja auch diesen Job bekommen, und das muss ja auch einen Grund gehabt haben. Ansonsten kann es natürlich auch damit was zu tun haben, wenn jemand einem anderen den Mund verbietet. Das muss man einfach mal wirken lassen.
Tue ich gerade.
Ja, genau. Es ist ganz verschieden, was sich so jeder einfallen lässt, um einen anderen zu ärgern. Fakt ist, da kann der Mobber schon richtig kreativ werden.
Okay.
Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, dass wenn beide, also wenn man zur Arbeit geht, dass man sich erstmal einen Kaffee holt, sich dann hinsetzt und sich überlegt, okay, wie kann ich denjenigen heute wieder schön ärgern? Und der Betroffene sozusagen sich überlegt, wie kann ich dem Mobber heute aus dem Weg gehen? Das hat alles nichts mehr mit Arbeit zu tun. Und das ist der Punkt, dass sich eben auch Unternehmen überlegen sollten, was da eigentlich passiert. Denn nur weil ich nicht hinschaue, heißt das nicht, dass es das nicht gibt.
Ärgern und mobben, ist das das Gleiche? Ich glaube, Sie meinen das jetzt...
Ich sage es einfach auch mal mit anderen Worten, damit man das greifen kann. Mobben heißt ja nichts anderes als jemanden schikanieren.
Wo kommt das Wort?
Diskriminieren, ja, to mob.
To mob, also kommt schon von der Mob, der so auf der Straße rumläuft und rumpöbelt und so. Daher kommt es doch eigentlich, oder? Stell ich mir so vor, ich weiß es nicht. Also frage ich mich schon länger, aber da könnte es herkommen, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall abgeleitet und heißt, dass jemand einen anderen schikaniert und ärgert und immer mit dem Ziel, jemanden einfach auszuschließen aus einer Gruppe. Und wie gesagt, das fängt schon im Kleinkindalter oder kann im Kleinkindalter anfangen. Und je nachdem, wie groß diejenigen sind und erwachsen, so umfangreich und detailliert können dann auch die Ideen sein und die Handlungen, die man da vornimmt.
Okay, ich muss das einfach mal sacken lassen.
Es ist auch, wenn Sie sich vorstellen, willkürlich erzeugter Zeitdruck. Also wenn man jemand anderen einfach sehr viel Zeitdruck aussetzt und sagt, innerhalb kürzester Zeit hast du das hier zu erledigen, obwohl man weiß, derjenige schafft das nicht. Mhm. Oder wenn jemand, wenn wir einfach mal Führungskraft und Mitarbeiter nehmen, wenn die Führungskraft sehr unspezifische Angaben macht, wie man etwas haben möchte, es nicht genau sagt und der Mitarbeiter dann natürlich auch vielleicht auch aufgrund von bestimmten Situationen, die im Vorfeld gelaufen sind, keine, sagen wir mal, Angst hat, nachzufragen, was eigentlich genau damit gemeint ist und dann das einfach nach bestem Wissen und Gewissen macht und dann natürlich den großen Anschuss kassiert, dass das nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Trotz besseren Wissens, dass vielleicht der Vorgesetzte es selbst nicht besser wusste.
Das kann natürlich auch sein, ne? Ich sage mal so Zwischenebenen, ich kenne das ja selber früher noch so, mich rief da mein Chef aus Düsseldorf immer an, Freitag Nachmittag kurz vor sechs, obwohl ich freiberuflich war, da habe ich mich beim Kollegen mal ausgekotzt, dann sagt er, du musst du verstehen, ne? Der kann nicht gehen, weil sein Direktor noch da ist, ja, und dann muss er irgendwas machen und der einzige Zeitnachweis, den er haben kann, dass er auch noch auf Arbeit war, weil der sieht den ja eh nicht, aber der sieht den, mein Chef ist noch nicht weg und so, ist halt eine Telefonliste und deswegen ruft er dich Freitag immer.
Stellen Sie sich mal vor, was das für das Unternehmen bedeutet, wenn man einfach dem Chef was vorspiegelt und so tut, als ob man arbeitet. Die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens leidet darunter enorm. Und also ich sage halt immer, nicht nur Betroffene erkranken enorm, sondern Unternehmen erkranken mit und das ist nicht zu unterschätzen.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und schon interessant ist. Also das ist sehr lehrreich für mich. Und ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer ist das, glaube ich, auch sehr, sehr interessant. Ja, haben Sie noch ein Beispiel? 2 Minuten?
Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, gerade wenn jetzt vielleicht der ein oder andere, der in einer Führungsposition ist, sich vielleicht mal doch genauer hinschaut und vielleicht ein bisschen sensibler auf bestimmte Situationen reagiert. Das ist einfach sehr hilfreich, denn wenn ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz sitzt und nicht arbeitet, das kriegt man ja nicht unbedingt gleich mit.
Nee.
Das hat enorme Kosten zur Folge. Und wenn jemand vielleicht in der Qualitätssicherung ist, enorme Folgekosten, wenn irgendwie Fehler eintreten. Ja. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es ganz wichtig, gerade Mitarbeiter, die zur Arbeit kommen und nicht arbeiten, da liegt eigentlich das größte Problem. Weil natürlich ist auch die Folge, dass Mitarbeiter, die gemobbt werden, sehr schnell in den Krankenstand gehen. Also es ist verschieden. Ich erlebe natürlich auch Betroffene, die durchhalten, die sagen, nee, ich schaffe das und ich boxe mich da durch. Und dennoch sind sie so hin und her gerissen und ihr Selbstwertgefühl ist so arg niedrig, dass man eigentlich bloß anraten kann, kümmere dich jetzt um dich, damit du dabei nicht kaputt gehst. Es ist eben ganz wichtig, gerade in dem Gespräch, dass man herausfindet, okay, gibt es im Unternehmen Ansatzpunkte, wo man vielleicht versuchen kann, das Gespräch zu suchen, um das Thema einfach auch zu klären.
Ja, aber die, die lange durchhalten, die brechen, glaube ich, auch irgendwann.
Na sicher.
Ja, das hat mir mein Psychologe mal erklärt. Sie hatten ja vorhin auch das Thema Suizid angesprochen. Das ist sicherlich das größte Ende. Und ich hatte in der Familie mal einen Fall und da sagte mein Psychologe, Herr Rettig, Sie sind nicht das Weichei. Ja, Sie haben einfach eins gemacht, Sie haben mal die Brille abgesetzt und haben mal nach rechts und links geschaut, was es doch noch gibt. Ja, und die anderen, die Sie als Weichei bezeichnet haben, ja, die sind hart wie Stahl und die sind dann aber irgendwo auch mal gebrochen.
Man muss im Prinzip so schnell wie möglich oder man sollte so schnell wie möglich das Gespräch suchen. Also ich rate erstmal, wenn man sich unsicher ist, vielleicht das Gespräch mit mir zu suchen, um dann später das Gespräch mit jemandem im Unternehmen zu suchen. Also sei es, wenn ich der Betroffene bin, mit den Mobber zu sprechen, wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist ein guter Weg jetzt, der hört mir zu. Oftmals ist es schon viel zu spät. Ja, nur dennoch, dieser Weg ist möglich. Und wenn der Mobber sozusagen nicht zuhört, dann kann man natürlich die Sache auch zur Chefsache machen. Ja, also es gibt verschiedene Wege.